Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Unser Partner Havesco feiert 60-jähriges Jubiläum und macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte Vier-Flaschen-Paket ist versandkostenfrei bestellbar auf havesco.de.
Herzlich willkommen zum Weinpodcast eures Vertrauens mit unserem Wein-Alleswisser Michael Kute.
Servus.
Und mit dem Riesling-Verliebten Lars Haider.
Hallo. Wie du sagst so, Lars Haider.
Lars Haider. Ja, und mit mir, ich bin Axel. Und heute haben wir, glaube ich, ich weiß es gar nicht genau, aber ich glaube, wir haben eine Rebsorte im Glas, die wir noch nie im Glas hatten.
Nee, doch haben wir tatsächlich, aber nicht, was du denkst wahrscheinlich, aber wir haben, glaube ich, etwas, was wir noch nicht im Glas hatten. Ja.
Wow. Was ist es?
Eine Rotweinrebsorte, die man in Deutschland als Trollinger kennt, aber die wir heute als Vernatsch verkosten.
Ah, das ist interessant, aber dann wirst du erklären müssen, warum wir nicht endlich mal das im Glas haben, was sich heute doch aufdrängen wird.
Ja, das stimmt. Ja, das ist eine andere Geschichte.
Okay, also warum wir heute kein Gewürztraminer trinken, ja, das wird zu klären sein, denn wir haben Besuch aus Tramin. Aus Südtirol. All the way seid ihr gekommen von der Cantina Tramin hierher nach Hamburg. Wolfgang Klotz, der Verkaufsleiter oder Vertriebsleiter der Cantina Tramin. Das ist eine Winzergenossenschaft in Tramin. Und Willi Sturz, der Kellermeister. Herzlich willkommen.
Freue mich. Aber die Cantina hatten wir natürlich schon öfter in diesem Weinpodcast, weil sonst wären wir ja Banausen. Also wir haben schon Flaschen gehabt davon, oder nicht?
Oh, ich glaube nicht.
Ja, woher kenne ich das dann?
Ja, weil du bist ein allwissendes ein wandelndes
Warum bin ich vor vergangenes Jahr dahin gefahren?
Weil ich gesagt habe, du musst hinfahren, weil es so schön ist.
Nein, aber weil wir das natürlich schon, also das werden auch, schreibt uns nochmal, wir haben natürlich schon Weine von euch. Daran kann sich der Kollege Kutay aufgrund seines fortgeschrittenen Alters nur nicht mehr erinnern.
Das stimmt.
Aber ich bin mir 100% sicher und ich freue mich deshalb umso mehr.
Same here. Die Cantina Tramin, wer erzählt, wie kann man sich das vorstellen? Winzergenossenschaft hat ja eher ein schlechtes Image in Deutschland und das, was ihr macht, sind Weltklasseweine. Wie passt das zusammen?
Ja, tolle Frage. Irgendwo wahrscheinlich aus der Not geboren. Grundsätzlich die Genossenschaft aus der Not geboren, vor über 100 Jahren, weil Traubenpreise sehr, sehr nieder und schlecht waren. Und dann als Genossenschaft, wie man es kennt, aber in den 80er Jahren war das Genossenschaftsmodell mit offenen Weinen nicht mehr tragbar. Und man hat sich neu erfunden. Junge Generation von Kellermeistern wie Willi, noch jung, damals sehr jung, haben das Potenzial des Gebietes erkannt. Also Bergweinbau und frische, knackige Weißweine und leichte, trinkige Rotweine. Darauf aufbauend auf Qualität gesetzt und es hat funktioniert.
Ja. Aber wer gründet denn so eine Winzergenossenschaft? Also macht das die Gemeinde oder ist das privat initiiert oder tun sich da ein paar zusammen?
Der Pfarrer war es.
In unserem Fall war es tatsächlich der Pfarrer, ja.
Nein, bereitet sich Wochen vor auf jeden Fall.
So ist es.
Oh, Wahnsinn. Okay.
Weiß auch jeder Mensch, Michi.
Der Pfarrer hat quasi...
Ja, und das war der Pfarrer Christian Schrott.
Ja.
Der hat eigentlich in dieser Notsituation die Sache in die Hand genommen und mit einigen Winzern zusammen diese Genossenschaft gegründet. Aus dieser Not heraus, wie vorhin auch Wolfgang erklärt hat, um einfach dem Weinbau eine Zukunft zu geben und dem Weinbau und den Weinbauern ein entsprechendes Einkommen zu bringen, damit man überleben kann, weil wir natürlich halt von der historischen Seite einfach einen sehr klein strukturierten Weinbau haben. Heißt kleine Parzellen, sehr viel in den steilen Hängen, also mit sehr viel Handarbeit verbunden. Und deshalb ist es einfach so, entweder man ist imstande, entsprechend einen Traubenpreis oder einen Weinpreis zu generieren. Ansonsten wird es einfach kein Überleben geben.
Wie viele Weingüter sind denn da jetzt zusammengeschlossen? Wie viele Winzer aktuell?
So, circa 160 Familien.
Wow.
Das ist als kleine Gruppe gestartet. Also der Pfarrer damals wirklich als sozialen Gedanken, um wie von Willi erwähnt, dem Weinbau und den Familien eine Zukunft zu geben. Ein Auskommen mit dem Einkommen, wie man so schön sagt. Und heute im Besitz von 160 Familien.
Genau. Die alle, das müsst ihr nochmal erklären, wo genau ihr in Südtirol sitzt. Die Deutschen kennen immer, was kennen die Deutschen in Südtirol vor allen Dingen?
Bozen oder den Kalterer See. Also wo der Kalterer See Richtung Süden aufhört, beginnen quasi die Weingüter der Kellerei Tramin. Mhm. Für circa 5 bis 10 Kilometer. Am Berghang zwischen 200 Höhenmeter bis 8 Ausnahmefällen auch 900 Höhenmeter.
Und wieso haben Genossenschaften einen schlechten Ruf in Deutschland?
Naja, weil das was, hast du schon mal einen guten deutschen Genossenschaftswein getrunken?
Das weiß ich nicht, keine Ahnung.
Aber es gibt eben, es gibt in Südtirol einige.
Aber wieso, also wieso, genau, aber wieso sollten Genossenschaften nicht in der Lage sein, guten?
Ja, also aus meiner Sicht ist oft, dass quasi Genossenschaften wirklich im Einstiegsbereich nur arbeiten und wirklich sehr einfache Weine machen und Masse produzieren. Okay. Aber wir hatten bei uns schon die Domäne Wachau, ein schönes Beispiel aus Österreich, wo es anders ist, wo man einfach sagt, ich kann das Potenzial von diesen ganzen Familien nutzen und wirklich die besten Trauben mir raussuchen. Aber ich frage mich jetzt bei Tramin, wie könnt ihr das hinkriegen, dass die Leute quasi, das muss ja ein komplettes Umdenken geben, weil es ja gar nicht mehr um die Menge geht, um die Masse an Trauben, sondern um die Qualität. Ich meine, ihr macht mittlerweile, muss man sagen, Epokale, war der erste 100 Parker Punkte Weißwein Italiens, liegt aktuell so bei 400, um die 400 Euro die Flasche. Für eine Winzergenossenschaft ist das ja etwas, es ist ja der Wahnsinn. Also ich kenne ja keine vergleichbare Erfolgsstory jetzt, zumindest mit diesem Wein, der, denke ich mal, das Aushängeschild des ganzen Weinguts ist.
Ja, also wenn es darum geht, die einzelnen Winzer zu motivieren, ist es schon eine längere Geschichte. Ich muss ganz offen sagen, also die ersten Jahre waren nicht ganz einfach, so Ende 80er, Anfang 90er Jahre, wo schon ein deutliches Umdenken hat stattfinden müssen, wo man einfach von dieser gewohnten Produktionsmengen orientierten Weinbau Situation langsam rüber gegangen ist, wirklich hohe Traubenqualitäten zu produzieren. Heißt natürlich in den Anfängen auch einige Trauben zu reduzieren an den Weinstöcken. Das war, so würde ich sagen, die erste Phase, die hat natürlich einen sehr schnellen Sprung Richtung Qualität ausgelöst. Und dann, wenn ich das jetzt, vielleicht mache ich einen großen Sprung in die heutige Situation rein, also die Motivation des Einzelnen über insgesamt Weinbergsbearbeitung, vor allem es geht um die Bodenschonung, es geht darum, einfach sehr ausgeglichene Weinberge zu haben, um damit eben langfristig konstante, tiefgründige Weine erzeugen zu können.
Und vor allen Dingen könnt ihr heute doch ganz andere Preise nehmen, ne? Das ist ja sozusagen das, was man denkt, die Weine sind toll, aber günstig, also billig, wie man in Deutschland gibt es ja gern, billig sind sie nicht, bewusst nicht.
Gibt es nicht, ja.
Genau.
Aus dem einfachen Grund, weil eben guter Weinbau und gut aufwendiger Weinbau auch Kosten mit sich bringt. Und glücklicherweise akzeptiert das unser kleiner Markt, aber Markt, und können dadurch auch wieder das weitergeben an unsere Winzer und einen Kreislauf schaffen, der funktioniert.
Obwohl, so klein ist der Markt. Wie viele Flaschen verkauft ihr im Jahr ungefähr?
Ja, je nach Ertrag und Jahrgang so zwischen 1,8, 1,9, vielleicht auch mal 2 Millionen Flaschen.
Das ist ja nicht so wenig jetzt, ne? Das ist jetzt nicht der kleine Händler um die Ecke.
Ist jetzt nicht ganz klein, aber es ist für eine Genossenschaft sind wir klein. Also wenn man die Fläche nimmt, 270 Hektar, also was an den Genossenschaften viel passiert ist, es ging hin zu Effizienz, es ging hin zu Größe, je größer, umso effizienter. Und natürlich geht dann das Detail ein bisschen verloren. Es ist auch schwierig, 10 Millionen Flaschen am Markt zu platzieren, alle im Hochpreissegment. Da muss man zwingendermaßen dann wieder im Einstiegsbereich arbeiten. Und das geht dann als Kultur verloren für den Betrieb, für die Mitglieder. Ne? Also das Glück der Südtiroler Genossenschaften, einmal Kellerei Tramin, aber allgemein sind alle als Genossenschaften relativ klein. Und jeder kann wirklich dieses Qualitätsziel zu 100% verfolgen, ohne Ausnahme. Das heißt, es wird zur Unternehmenskultur. Also was Willi beschrieben hat zu Beginn vor 30 oder 40 Jahren, die Mengenreduzierung war ein Riesenwechsel von Lebensmittelproduktion hin zu Luxus, ging auch quasi als Schand an im Glauben oder Religion. Tirol ist ja sehr, oder Südtirol ist sehr katholisch, ne, zu Beginn. Und es waren auch noch Generationen dabei, die auch Kriege miterlebt haben und wo das Lebensmittel schon einen hohen Wert hatte. Aber das geht dann immer Jahre und Mengenreduzierung ist heute kein Thema mehr. Ne? Das ist schon Kultur des Winzers, von jedem Winzer natürlich dann bis zum Top hin. Aber wir haben die Logik, Masse zum günstigen Preis zu produzieren, das gibt es gar nicht. Und die Produzenten müssen hin zur Qualität. Und die große Basis an die Frage, wieso das an anderen Orten oft nicht so ist für Genossenschaften, man muss schon auch, glaube ich, sagen, dass wir in einer glücklichen Lage sind, dass uns die Natur auch das Potenzial gibt, daraus Wert zu schöpfen. Ne? Weil nur die niederen Erträge und nur Qualität zu setzen, wenn das Gebiet das nicht hergibt, ist dann auch umsonst. Ne? Wenn man in einem Gebiet ist, so wie in Südtirol, in den Talsohlen, wo kein Weinbau betrieben wird, nur Obstbau, wenn man nicht diese wunderbaren Hügellagen hat und das richtige Terroir, dann nützt es auch nichts, niedere Erträge zu fahren. Ne?
Kann man auch Wein? Ich hab mein Glas schon gleich ausgetrunken. Ich bin so begeistert und will wissen, weil es ist so, was ist das? Was ist die erste Flasche? Also haben wir erstmal zwei weiße, zwei rot.
Und ich habe bewusst ehrlicherweise bei den Weißen, auch weil Axel, du einstiegs gefragt hast, weil ich immer wieder höre, und ich weiß nicht, wie es euch geht, auch den Hörern zu Hause, dass Leute sagen so, Weißburgunder, Grauburgunder, da trinke ich eigentlich nur Deutschland und das ist top und das ist auch gut. Weißburgunder vielleicht auch noch Österreich, Grauburgunder in Österreich gar nicht so populär. Aber ich habe einen Weiß- und einen Grauburgunder quasi mir ausgesucht vom Weingut, die ich beide...
Jetzt sag nicht, dass es das ein Grauburgunder ist.
Nee, aber es ist ein Weißburgunder.
Aber der Grauburgunder kommt danach?
Kommt danach, aber das ist schon ein Premium-Grauburgunder, den wir haben. Das ist eher noch, Moritz ist eher noch Einstiegs-Weißburgunder.
Ja, so. Also mitteldurch.
Mitteldurch, okay. Also nicht ganz Einstieg. Wir wollen auch gleich probieren, aber könnt ihr vielleicht generell sagen, oder was zeichnet jetzt, bevor wir jetzt loslegen, was zeichnet eure Weine aus im Vergleich jetzt zu jetzt in Deutschland oder was macht euch so besonders? Was ist das Besondere an euren Weinen? Kann man das pauschal sagen?
Ich glaube schon, also ein bisschen kulturell, klimatisch, zwischen 300 Sonnentage im Jahr. Das heißt, wir haben reife Weine, kräftige Weine, aber andererseits umgeben von den Alpen, umgeben von den Bergen, Weine mit viel Frische, mit viel Eleganz, die Säure haben, aber immer eine weiche, zugängliche Säure und diese einzigartige Kombination, wie wir auch kulturell immer zwei an der Sprachgrenze lebend einfach zwei Komponenten mit reinbekommen.
Habt ihr einen Südtirol-Abend heute?
Ja.
Habt ihr denn auch Hamburgs berühmtesten Südtiroler da?
Das ist Herr Lanz.
Ja, kommt
der? Der ist nicht da.
Warum habt ihr nicht eingeladen?
Muss er aufzeichnen. Ja, da muss ich nochmal nachhaken. Der muss aufzeichnen.
Stimmt, das ist heute doof, schlecht gelegen. Ja. Nee, aber hat der immer nur um 17 Uhr aufzeichnen. Ja, aber weißt du, was das Problem bei Markus Lanz ist? Trinkt keinen Wein. Und wenn er Wein trinkt, ein halbes Glas, hat er mal erzählt, dann läuft er am nächsten Tag noch eine Runde um die Alster, weil er so ein schlechtes Gewissen hat.
Sagt der, der ein Buch über ihn geschrieben hat.
Nein, aber das ist irgendwie irre, finde ich, weil das ja irgendwie wahrscheinlich auch einer der bekanntesten Südtiroler so im deutschsprachigen Raum ist, oder?
Sicherlich, ja.
Ja. So. Ist auch nicht Kunde wahrscheinlich, ne? Weil er keinen Wein trinkt. Wichtig. Oder doch? Man weiß, oh, guck mal.
Privacy ist jetzt
schwierig. Ein Dementi sieht anders aus. Markus Lanz. Die Österreicher werden nicht so zugeknöpft. Die Südtiroler sind doch sehr verschwiegen. Aber eingeschenkt habe ich jetzt, lieber Willi, den Moritz Pinot Bianco. Was ist Moritz? Also mit Z geschrieben, ohne TZ, 2023 jetzt von euch.
Ja, der Moritz ist ein reiner Weißburgunder, wächst in den höheren Lagen oberhalb von Tramin. Also das sind so Höhenlagen zwischen 400 und fast 600 Meter Meereshöhe. Und ist ein Weißburgunder-Stil, der für uns eigentlich das ausmacht, was Südtirol und Weißburgunder verbindet. Ist ja nicht eine aromatische Rebsorte, sondern ein sehr feines, etwas zurückhaltendes Aroma. Hat sehr viel Finesse, sehr viel Eleganz Und gilt, muss man sagen, oder Herr Wolf, kann man ruhig sagen, unter den Südtirolern so als der Wein, den man jeden Tag gut genießen kann, passt auch zu sehr vielen Speisen. Und die Namensgebung Moritz hängt mit dem Schutzpatron der Kirche in Söll, also das ist eine Lage oberhalb von Tramin, wo der Wein wächst. Der Schutzpatron der Kirche dort ist der heilige Mauritius und deshalb die Namensgebung hin zu Moritz.
Und ich finde, was ist dieses Nussige? Was ist das? Ist das, also ist es was Mandelartiges? Aber ich habe sowas, so einen total, also ganz am Anfang noch stärker als bisher, so einen total nussigen Geschmack.
Also jetzt weinausbaumäßig spielt ein bisschen das Holzfass mit.
Okay.
Zwar nicht im großen Ausmaß, um die 20-25%, je nach Jahrgang. Und das bringt schon so ein bisschen eine etwas leicht würzige Komponente mit.
Also jetzt nicht so, oder würdest du sagen, eine Frucht schmecke ich auf Anhieb jetzt, also nicht, steht auf jeden Fall nicht im Vordergrund, die Frucht, oder?
Ja, stimmt.
Ja, es ist weniger Frucht, aber ich finde, er hat auch so eine leichte Cremigkeit auch.
Ja, ne? Also
der Wein ist...
Ich musste am Anfang, das darf man gar nicht sagen, am Anfang musste ich, obwohl, so stelle ich mir Nutella vor, Entschuldigung. Ich trinke, du auch?
Nee, ich wollte nur, aber ich mache das Fass nicht nochmal auf, was Cremigkeit nochmal war.
Dass es quasi im mittleren Gaumen ein bisschen breiter wird.
Okay. Ja, aber ist doch schon cremig. Es ist so ein bisschen wie heißt diese, weißt du, wenn du so, wie heißt dieses Baileys, wenn du so, ja. So das ist cremig, ne? Okay. Und so einen leichten cremigen Touch hat es.
Ja, dadurch ist es, glaube ich, auch etwas, schon für Leute, die sagen, ich tue mir ein bisschen schwerer mit der Säure. Weil der hat zwar die Frische, aber ich kenne die pH-Werte nicht, aber das wirkt so, als ob das sehr, sehr bekömmlich ist. So in der ganzen Balance.
Ich finde, das Problem ist sozusagen, das ist so ein Ding, du hörst nicht auf zu trinken. Das ist so ein Ding, wo du sagst, also,
ja, weil, fragen die zwei Jungs,
da könntest du jetzt, während ihr redet, habe ich schon mein erstes Glas leer und wollte eigentlich gar nicht. Und das ist, hat er viel Alkohol? Hoffentlich nicht.
Nein, hat er nicht.
Ich würde sagen, jetzt würde ich sagen, so wie er schmeckt, würde ich sagen, der hat quasi keinen Alkohol. Das ist wie, aber so mal 12% oder so.
Also schon höher.
Schon höher, okay. Ja,
ja. Aber man spürt man aber nicht.
Nee, man spürt es nicht, oder? Nee, genau.
Noch eine Runde um die Eis.
Ja, genau, sehr gut. Oh, das ist aber krass, weil es natürlich auch gefährlich ist. Also das ist, man spürt es wirklich nicht, ne?
Nein, würde ich jetzt auch sagen, weil so eine mineralische Komponente auch mitspielt, die den Wein einfach sehr gut, wir sagen, oft laufen lässt, ohne dass man sich davon verabschiedet, sondern ganz im Gegenteil eigentlich wieder Lust bekommt, ein Glas.
Du hast dieses Gefühl weiter im Mund und sagst nochmal und nochmal und nochmal. Und das ist irgendwie schon, kostet was?
Genau, was kostet der?
15,90. Ja. Trinkt denn der Südtiroler auch Wein ohne Essen? Oder ist das immer quasi eins? Und was isst man dazu?
Also der Südtiroler traditionell trinkt fast, also ganz wirklich traditionell und gerade in der Weinbaugegend, also weniger vielleicht in der Ecke von Markus, Herr Lanz, aber in der Weinbaugegend ist es also so am späten Vormittag ein Glas Weißwein, das kommt dann pur Natur, also ohne gar nichts. Ne? Mhm. Und wird auch...
Also vorweg, oder man...
Genau, ist, genau. Vorweg. So, vorweg. Bevor man, also wenn man das jetzt aus der landwirtschaftlichen Tätigkeit sieht, wo der Tag schon eher früh beginnt und dann so gegen 11:30 war traditionell ein Glas Weißwein, bevor es dann zum Mittagessen ging.
Hat den Namen dieser ist es so ein Aperowein oder gibt es einen Namen? Ein Südtiroler Kübli?
Eigentlich nicht. Wie viel habt ihr denn heute schon getrunken? Ich weiß nicht, wir haben es
4:30. Ist ja, wenn du ganz früh anfängst, ist ja 12 praktisch Abend.
Ja, genau.
Gehst du auch um 4 ins Bett vielleicht oder um 6?
Ja, ich weiß, wundert mich, dass sie noch stehen
kann. Es ist natürlich schon weniger geworden durch die Umstellung und die Arbeitsweise und so weiter oder halt die Arbeitsplätze. Aber wenn man zum Beispiel in die Kellerei Tramin kommt, dann kann man das auch noch miterleben. Wir haben glücklicherweise den Weinverkauf dort und Verkostungsraum, der aber auch von unseren Winzern und Mitgliedern genutzt wird. Und und sich dort immer wieder gerne treffen und austauschen.
Mhm. Ohne Voranmeldung, habe ich gelesen, kann man zu euch kommen und da.
Ich war da. Es war keine Vor. Ich war da und es ist wirklich sehr schön.
Ist ja ein traumhaftes Gebäude.
Insgesamt ist Südtirol, ist halt einfach auch, das wird einem nicht bewusst, du hast es so im Nebensatz gesagt, 300 Tage, Sonnentage ist halt was. Und man muss, das habe ich auch nicht so gewusst, wie gut das Essen in Südtirol ist. Also es ist wirklich, also egal wo du hingehst, also selbst wenn du in so ein einfaches Restaurant gehst, ist das Essen irgendwie halt deutlich besser als zum Beispiel, sagen wir mal, in Österreich. Nein, also es ist schon...
Schleswig-Holstein.
Nein, es ist schon, aber es ist schon wirklich, dass ich, und dann diese Kombination, gutes Essen, gute Weine, unglaublich gutes Wetter, nette Leute.
Gute Luft.
Ja, und die aber kein Meer. Das ist halt echt schade.
Aber gut.
Ja, das ist aber kein Meer. Wir haben den kalten See direkt. Okay. Da geht's wieder.
Axel ist kalter, deswegen ist er der Surfer. Ja, und jetzt habe ich also jetzt den nächsten Wein, und das ist, unsere Hörer wissen das, da muss schon was kommen, wenn ich quasi freiwillig einen Pinot Grigio einschenke. Der heißt Unterebner, kommt aus dem Jahrgang 2023, hat auch gleich eine andere Flasche, das ist wahrscheinlich so ein schwarzes, quasi eine schwarze Banderole, und auch das Etikett ist ein bisschen schwarz, das zeigt schon so die Top Ausstattung der jeweiligen Rebsorte dann auch an. Das ist genau richtig.
Also okay.
Willi Unterebner?
Ja, Pinot Grigio würde ich sagen, der besonderen Art.
Ja.
Pinot Grigio stammt, eigentlich ist es dieselbe Lage, wie wir vorhin bei Moritz hatten, sind unsere ältesten Anlagen an Pinot Grigio. Sehr reife Trauben, wobei ich nicht von einer Überreife spreche, sondern wirklich einfach reife Trauben. Und dann in der Verarbeitung etwas spezieller verarbeiten wir wie Champagner-Grundweine, also Ganztraubenpressungen, sehr, sehr vorsichtiges Auspressen, damit wir diese Frische von den höheren Lagen, wiederum eben 500, 600 Meter Meereshöhe, bestens in den Wein rüberbringen. Wird vollständig im Holzfass ausgebaut, Großteil im großen Holzfass, das heißt 3.000, 4.000 Liter Fässer, und ein kleinerer Anteil, circa ein Viertel, geht ins 500 und 350 Liter Eichenfass.
Kann man das dann rausschmecken, also weil das so wenig Kontakt mit dem Holz hat?
Ja, doch, also Kontakt ist schon über eine lange Zeit da, also insgesamt ein Jahr auf der feinen Hefe in diesen Holzfässern drinnen. Und wird dann nachher auf die Flasche gefüllt. Aber sehr wichtig, glaube ich, bei diesem Wein einfach diese Zeit, die er braucht, um diese Komplexität mit dieser Rebsorte zu entwickeln. Natürlich sehr niedrige Erträge, die hier angestrebt werden. Und es ist die Auswahl unserer absolut besten Parzellen in dieser Lage, wo sich der Unterebner Hof befindet. Mhm. Und der Unterebner Hof ist geprägt, muss man sagen, von unserer typischen Bodenbeschaffenheit. Sehr viel Kalkboden, also Dolomitkalk, der hier die Hauptrolle spielt. Und wie bei vielen Burgunder-Rebsorten einfach der Kalk einen wesentlichen Anteil auch mitliefert, der eine bestimmte Salzigkeit dann auch im Mund auslöst.
Michael, was hat dieser Grauburgunder jetzt, was andere Grauburgunder, die du ja uns abtrainiert hast, abgewöhnt hast, nicht hat.
Also erstmal glaube ich, dass Axel ihn auch mag, weil ich finde, er ist so richtig vollmundig. Mhm. Also ich probier mal. Ja. Und ich mag es, weil es quasi eigentlich gar nicht über die Frucht kommt. Also dieses sonst eher so rotbeerige, das der Grauburgunder gerne hat, das hat der Wein dann gar nicht, sondern er hat, ich mag diese Energie, die quasi, du hast das Holz, du hast die Frucht, die ist aber eher dezent, und dann hast du so einen energetischen Strahl, der sehr ziemlich geradlinig ist. Also er wirkt nicht verschnörkelt, es wirkt auch nicht vom Holz her zu, also es hat da überhaupt nichts, keine süße, röstige Aromen, sondern.
Du hast was Kräutriges schon, oder was ist das, irgendwas Minzartiges, oder also wo kommt diese Frische her?
Ja, na, für mich eine beachtliche Komplexität für diese Rebsorte, die es sonst eigentlich nicht gibt. Das finde ich eigentlich das Bemerkenswerteste daran. Ich finde, ich meine, du hast gerade gesagt, das ist eine schwierige Rebsorte. Ich finde halt in Deutschland, und das ist auch der Grund, warum ich es nicht so mache, die Leute trinken eigentlich fast nur noch Grauburgunder, weil es halt nicht nach so besonders viel schmeckt, weil es nicht wehtut, nicht so viel Säure, nicht so viel Säure. Aber halt, das ist eine Kompromisslösung. Man weiß, ich stelle es auf den Tisch und alle sind happy. Aber das ist jetzt ja schon ist ein Maul voll Wein. Das hat ja mit einem einfachen Wein wirklich nichts mehr zu tun.
Aber, magst du ihn, Axel?
Ja, nein, ich mag
also süß ist er nicht, das kann man auch sagen.
Nö, aber er hat schon so eine, also so ein bisschen karamellig, finde ich schon, merke ich was, oder? Ist das Quatsch?
Auf jeden Fall, glaube ich, einen cremigen Abgang. Ja. Hängt auch damit zusammen, dass wir hier das Hefelager voll ausnützen. Mhm. In den meisten Fällen sogar bleibt die Gärungshefe direkt am Fassboden liegen. Also ähnlich, wie man es auch bei Chardonnay zum Beispiel praktiziert. Deshalb auch diese Cremigkeit, die mit durch den Hefekontakt verstärkt wird.
Mhm. Und die Frage ist, wenn jetzt jemand, der Grauburgunder trinkt, so der typische deutsche Grauburgunder-Trinker, glaube ich, der wäre wahrscheinlich sagen, hä? Es schmeckt ja gar nicht wie Grau. Es schmeckt einfach nicht so wie Grauburgunder, ja, oder?
Es hat natürlich mehr Alkohol als das, was man in der Regel damit verbindet. Ja, du merkst auch diese Wärme in dem Wein, finde ich, merkst du das. Keine Überreife, aber eine reife Traube, was du eben sagst. Und ich finde, durch den Holzeinsatz hat es einfach auch eine durchaus internationale Stilistik. Also das geht für mich schon Burgunder-Rebsorte eher in diese burgundische Richtung als in das, was man sonst so eben kennt.
Mhm. Aber was heißt das?
Naja, es heißt dieses Salzige, es heißt dieses, ich finde, es wirkt fast eher karg, ja. Also das heißt nicht diese aufgeladene Frucht, sondern eher dieses schlichte und versuchen.
Aber hast du überhaupt irgendeine Frucht?
Also das, was du sagst, dieses Kräutrige habe ich eher, das aber diese Komplexität gibt, vielleicht aber eher so ein bisschen eher Zitrus vielleicht, oder es hat schon auch so eine Frische hinten raus, die es nicht schwer macht, obwohl es mit dem Alkohol ist, wobei wir jetzt bei jedem Wein über Alkohol reden, aber, was mich eigentlich nervt, aber eigentlich ist es kein Thema, weil er trotzdem so eine Frische behält.
Aber das ist jetzt einer, wo ich jetzt immer dranbleiben würde, das ist schon, da trinkt man, würde ich jetzt ein Glas trinken und dann ist was Besonderes und würde ich morgen wahrscheinlich mich noch erinnern, aber ich würde jetzt, glaube ich, 2-3 Gläser wie bei dem ersten, den du so wegsüffelst, dafür ist es auch nicht gemacht wahrscheinlich, ne? Dafür ist es zu teuer, oder?
Also quasi doppelt.
Genau.
Ja. Das ist knapp unter 30.
Und das wird ja wahrscheinlich auch wieder kein Deutscher zahlen. Wenn du im Deutschen sagst, du zahlst ja 30
Euro. Das gibt es natürlich schon.
Sag ich nämlich 10
Euro. So die Absolute, so die kosten auch schon noch mehr, oder auch die guten Sachen von Heger und von Keller, die kosten auch noch mehr. Aber Grauburgunder ist schon primär behaftet mit Basis und einfach und unkompliziert.
Und Masse, genau.
Und das ist nicht. Wie wird denn so ein Wein reif? Also ihr steht ja auch quasi für das, dass man eure Weine auch wirklich quasi gereift auch gut trinken kann. Aber wie schmeckt denn ein 10 Jahre alter Unterebener?
Ja, nachdem es ja, kann man sagen, nach unserem Gewürztraminer Nussbaumer im Jahr 91 dann der erste Weißwein war, den wir in unsere Selektion aufgenommen haben, haben wir doch über die Jahre beobachten können, dass diese Rebsorte wahnsinnig gute Reife zeigt. Also in diesem Fall positiv natürlich gesehen, dass er sehr langsam reift und sehr viel an Komplexität mit der Zeit zulegt. Und deshalb gerade in meinen Augen als Essensbegleiter hochinteressant wird.
Wie lange kannst du den dann lagern?
Also beim Unterebener, um einfach einige Zahlen so hinzuschmeißen, also haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, 10, 15 Jahre, wo es, würde ich sagen, richtig interessant wird.
Ja. Gibt es den 91er noch?
Vom 91er nicht.
Nee, okay.
Ich muss auch sagen, damals haben wir in den ersten Jahren, glaube ich, waren es 30 Flaschen, die wir auf die Seite gelegt hatten, und die sind natürlich im Laufe der Jahrzehnte jetzt alle
verdampft.
Ins Nichts aufgegangen. Ja. Aber so mit den 2000er Jahrgängen, 2004, 2005 haben wir dann angefangen, nachdem wir bemerkt hatten, dass sich da was tut in Richtung gutes Reifeverhalten, haben wir dann auf die Seite gelegt und verwenden die Flaschen gerade für interne Verkostungen oder die eine und die andere Masterclass-Verkostung, wo wir dann gereifte Jahrgänge auch mit aufnehmen.
Stark. Wie ist es denn jetzt bei euch? Also wie wichtig ist denn der italienische Markt? Wie wichtig sind denn vielleicht diese ganzen Familien, die auch quasi sagen, das sind auch meine Trauben, die da drin ist? Also wo verkauft ihr eure Weine hin? Wolfgang, für dich
vielleicht. Ja, einmal stark, sicher regional, also in Südtirol, ist sicher ein wichtiger Markt, ist auch touristisch geprägt und von daher für uns interessant, einmal als Markt vor Ort, aber auch für die Leute, um das Produkt kennenzulernen und vielleicht zu Hause sich daran gut zu erinnern. Italien war, wenn wir jetzt zurückkommen auf diese Entwicklung als Genossenschaftsbetrieb, essentiell und wichtig, wo Südtirol wirklich zu einem der wichtigen und großen Weißweinlieferanten, wenn man so sagen darf, für Italien geworden ist. Also diese fruchtige, knackige Art der Weißweine hat den Italiener von Beginn an überzeugt. Für Südtirol gab es den italienischen Markt noch nicht und wo dieser Wechsel Richtung Qualität kam und Richtung Weißwein, Rückbesinnung Richtung Weißwein, weil man im Mittelalter schon vor allem Weißwein hatte, hat der italienische Markt diese Qualitäten mit offenen Armen, kann man so sagen, aufgenommen und die direkte ökonomische Antwort zu den Winzern, ja, macht das Richtige. Ne? Das heißt, der Betrieb konnte das dann auch den einzelnen Familien ökonomisch ausgleichen oder bekräftigen, diesen Weg zu gehen, weil auch sofort was zurückkam. Und deshalb Italien nach wie vor eigentlich der wichtigste Markt. Also wenn ich jetzt Italien von Südtirol abkapseln darf, weil es schon unterschiedliche Märkte sind. Einmal ist einfach der lokale und der Rest Italien. Und dann von den Exportmärkten ist Deutschland der wichtigste Markt. Wobei wir schon auch touristisch bezogen mehr Süddeutschland, weil die einfach Südtirol mehr bereisen aufgrund der Nähe, ist halt für ein Wochenendtrip Südtirol immer eine gute Wahl. Und von daher ist es historisch.
Zahlst du schon mal in Südtirol, Axel, an?
Nee. Zahlen die Italiener eigentlich mehr als die Deutschen jetzt für Wein? Also sind die da, also der Deutsche zahlt, was soll ich, 3 Euro pro Flasche? 3,19 Euro. Ist das irgendwie in Italien zu bemerken, dass die sozusagen den Wein mehr würdigen und auch mehr bereit sind, den Preis zu zahlen?
Ja, ich glaube, man muss jeder seinen Markt finden, ne? Natürlich. Wenn wir jetzt rein von der Statistik uns umschauen würden, dann müsste man sagen, ist unser Modell eigentlich nicht erfolgsversprechend. Ne?
Gut, das wäre so, wenn Porsche gucken würde, wie viele Leute kaufen eigentlich einen Porsche und dann feststellen, ja, sind vielleicht nur 0,5%, aber reicht halt.
Ja, so ungefähr. Ne? Und Italien hat schon wahrscheinlich eine andere Lebensmittel-Essens-Kultur. Es ist einfach verankerter, nicht so polarisierend, was aber leider auch immer mehr wird. Ne? Die Trattoria, wo die Zia und die Nonna die Tortellini so nach Feierabend gemacht hat und die dann für 7 Euro im super Fleischsuppe Brodo serviert wurden, sind halt auch vorbei. Ne? Mhm. Und dann wird es halt auch nicht mehr so selbstverständlich, dass man einfach in das Gasthaus gehen kann. Mhm. Wo früher noch die LKW-Fahrer, also es hat ja so geheißen, ne? Wo viele LKWs stehen, isst man gut. Ne? Hat sich in Italien auch leider verändert. Ne? Ja.
Wobei ich finde, wenn du dann über den Brenner fährst und dann zur ersten Autobahnraststätte und dann einen Espresso trinkst für 1,20 oder 1,50 und der schmeckt so viel besser als alles andere, dann ist...
Warum ist das eigentlich so?
Weil die's können. Also, ich war ja eine Woche in Rom und ich habe den besten Espresso in Rom. Da standen wir, haben auf die Straßenbahn gewartet und da war so ein ganz kleiner Laden und ich hatte so das instinktive Gefühl, das ist gut da drin, weil da ging's auch richtig her und dann bin ich schnell an Dresden und ich hatte 3 Minuten und habe schnell noch so einen Stehen und der war so gut, dieser Espresso. Der hatte nicht so viel Säure, der hat seine Cremigkeit gehabt und so weiter. Und ich habe mich so gefreut für eins, keine Ahnung was, ich habe natürlich großzügigerweise 2 Euro, gab es auch ein Glas Wasser dazu und noch irgendein Cantuccino oder so. Und das kriegst du einfach
nicht. Aber es müsste auch möglich, man kann auch diese Bohnen nehmen und dann hierher bringen.
Ja, das Wasser hat viel damit zu tun, auch wirklich das Wasser zu bearbeiten. Es gibt, Duske in Hamburg macht zum Beispiel einen sehr guten Espresso hier in der Innenstadt und da ist auch bekannt dafür, weil das Wasser auch so einstellt und so. Also es ist nicht so einfach und man braucht eine gewisse Leidenschaft auch und einen leichten Spleen auch, sich so damit zu beschäftigen, wirklich einen guten Kaffee zu machen. Und das Problem ist, dass der Deutsche ja eher ein fitter Kaffeemensch ist und leider auch oft mit sehr wenig Qualität auch zufrieden ist, was den
Kaffee Hauptsache betrifft, günstig.
Was den Kaffee betrifft, schade.
Michael, lass uns zum Roten.
Wir haben jetzt zwei Rote.
Bevor wir zu den Roten kommen, nur noch einmal kurz die Frage, weil Gewürztraminer, magst du das nicht? Oder warum?
Nee, wir machen keinen Bogen drum.
Haben wir doch auch schon mal, oder?
Wir hatten auch schon, ja, genau. Also ich habe mir das eigentlich quasi vorgenommen, aber man muss eben auch sagen, jetzt für unsere Hörer, was in der super Premium-Bereich, und das, ich war ja dabei, am Weingut, das erste Mal dieser 2.9er dann geborgen wurde, der wird in einem Bergwerkstollen auf 2000 Meter Höhe, liegt da Jahre dann drin dort oben und lagert, also reift vor sich hin. Das war ein irrsinniges Erlebnis, und dann haben wir in so einem Restaurant gegessen, wo es keinen Strom gibt, alles am offenen Feuer gekocht von so einer Sterneköchin, es war irre gut. Ich kann mich so gut an den Abend erinnern, weil wir da gehackt wurden in der Hanse Lounge und wirklich ein Totalausfall des Systems wurde und wir also quasi, wie es weiß, Funke Mediengruppe auch, was das so ist, das ist nicht so schön. Und da war ich eben vor der Tür lang und telefoniert, und das war so besonders, nur dieser Epokale, so heißt dieser Gewürztraminer, von dem ich auch quasi manchmal nachts träume.
Du träumst liegt halt mit Gewürztraminer?
Ja, das ist so krass.
Okay.
Weil der liegt aber mittlerweile im Verkaufsbereich, Wolfgang, korrigiere mich, unter 400 Euro gibt es den eigentlich gar nicht mehr.
Ja, es ist eine eigene Dynamik. Es sind leider wenig Flaschen, die wir hier von produzieren können. Ja. Und dann entwickelt sich hier am Zweitmarkt sehr schnell ein sehr hoher Preis, leider.
Genau. Und das Problem ist jetzt, wenn wir den trinken, nämlich Axel, und wir liegen uns hier in den Armen und haben Tränen
ja, schön.
Und unsere Hörer sagen, toll. Aber gibt's den gar nicht zu kaufen oder es kostet so viel, dass ich kann es nur jedem raten, wenn ihr mal einen guten Tag hattet oder ein wirtschaftlich gutes Jahr oder mit dem Urlaubsgeld nicht wusste, was zu tun ist, dann gönnt euch so eine Flasche Epokale. Ihr werdet an uns denken. Und deswegen habe ich dann gedacht, weil das viele auch gar nicht auf dem Zettel haben, dass wir zwei kühle Rotweine machen aus der Region, eben diesen Vernatsch, der ja sehr typisch ist auch für Südtirol. Würden wir mit dem starten oder erst mit dem Pinot?
Schon erst den Vernatsch.
Den Vernatsch, genau. Mhm. Weil man das einfach gar nicht so kennt. Und ich glaube, also auch unsere Verantwortung, dass es Gewürztraminer hatten wir schon. Ich glaube, wir hatten noch nie einen Trollinger.
Doch, hatten wir auch schon.
Ja?
Ja, nach wie viele Jahre? Vier Jahre
fünf,
jetzt?
Fünf
Jahre. Da ist auch mal ein Trollinger dabei.
Was macht den?
Ich weiß nicht.
Ich glaube auch nicht. Und der heißt Hexenbichler. Vernatsch aus 2024. Das ist der jüngste Wein. Also der ist jünger noch als die Weißen. Welchen Stellenwert hat der Vernatsch in Südtirol? Welchen hat er für euch?
Also insgesamt ist die Rebsorte, aber wird die Rebsorte ja als einheimische, autochthone Rebsorte gesehen. Und bis vor 30 Jahren war es mit Abstand die wichtigste Rebsorte. Und wenn ich wahrscheinlich noch 10 Jahre dazu nehme, dann war der Anteil um die 70%, schätze ich jetzt mal so ganz schnell.
In Südtirol oder
in Südtirol? Okay. Mhm. Ja. Und von daher hat die Rebsorte einen sehr hohen Stellenwert. Hat sich dann auf den Märkten allerdings nicht überall durchgesetzt, bis in die heutige Zeit. Damals sehr, sehr wohl. Deshalb hat es auch diese großen Anteile gegeben. Ist aber ein, würde ich sagen, ein Rotwein, der sehr speziell einfach ist, und man, glaube ich, spürt das auch schnell. Also hat irgendwie mit Rotwein ja zu tun. Mhm. Klar ist es Rotwein, aber trotzdem etwas anderes. Ist sehr, würde ich jetzt sagen, leichtfüßig, sehr alltagstauglich. Und
springt
so,
dann gleich an aus dem Glas aus, oder wenn du reinriechst, denkst du,
ja.
Hast du sofort Kirsche zum Beispiel, ne? Oder?
Ja.
Sofort.
Ja.
Also, und er riecht schon fast leicht, wenn man das sagen kann.
Er sieht auch leicht aus.
Er sieht auch leicht aus. Genau. Und auch wieder wahrscheinlich wieder 15% Alkohol oder so. Aber,
nein.
Aber auch so einer, so ein, wie sagst du mal, Crowdpleaser. Also ich glaube einer.
Ja, und ehrlicherweise, der Wein kostet 11,90.
Oha.
Ich probiere auch viel, was jetzt nicht irgendeine eingekochte Massenflöre ist, gibt wenig, finde ich, was so viel bringt für das Geld.
Ja, das ist ja. Mhm. Ist halt unvorstellbar leicht, finde ich.
Ja,
du denkst irgendwie wie Rotwein, Quatsch, irgendwie ist kein Rotwein. Wenn du die Augen zumachst, könntest du auch an Rosé denken oder so, aber toll.
Ist ja auch leicht gekühlt, jetzt für den Sommer, wunderbar.
Musst du aber auch kühlen, oder?
Ja, würde ich schon empfehlen. Ja.
Ja.
Also ich würde sagen, knapp Weißweintemperatur ist eigentlich im Sommer ideal, weil natürlich erwärmt sich der Wein auch schnell im Glas. Und ich glaube, so den richtigen, seine richtige Eigenart zeigt er dann, wenn er kühl getrunken wird. Einfach leichtfüßig und angenehm. Er hat einen...
Wie viel Alkohol? 12,5.
Oh, krass. Oh, so gut.
Ja.
Ja, findest du viel? So wenig, meinst du?
Nee, also ich hätte gedacht, er hätte weniger. Also der kommt wie so ein, was ich meine jetzt, also Aperol Spritz ist ein blöder Vergleich sozusagen, aber also die Trinksituation, in der ich einen Aperol Spritz trinken könnte, könnte ich auch so etwas trinken. Ne?
Na, aber das Ding jetzt, also Sommertag auf der Terrasse zur Begrüßung, Aperitif oder auch sonst wie, idealer Wein. Und ich meine, ehrlich gesagt, sieht auch toll aus.
Ja. Da trinkt man in Südtirol eigentlich auch gespritzten Roten? Also trinkt man das auch mit Soda oder eher nicht so?
War große Tradition und war klassisches Getränk auch für die in der Landwirtschaft und so. Mittlerweile sieht man es kaum.
Eher weniger.
Oder gar nicht mehr.
Man sieht hin und wieder mal, ja. Gerade die ältere Generation oft, ja, die das trotzdem so nützt.
Bei meinen Eltern im Restaurant war das noch gang und gäbe.
Aber wenn man hier jetzt so
der Schwalle.
Ja, nee, wenn man hier jetzt so, ich weiß nicht, so eine Orangenscheibe oder irgendwie.
Ach so.
Also sowas.
So ein Sangria quasi.
Ja, so Sommer. Viel besser. Ja, klar, natürlich. Aber also wenn man so einen Sommerdrink draus machen würde, so das wäre man nicht so gern gesehen bei euch wahrscheinlich. Ja,
wird es dann einfach ganz normal mit Mineralwasser.
Ja.
Und wie viel Anteil ist Rotwein bei euch, also jetzt von eurer Gesamtproduktion?
Betrieb um die 30% Rotwein.
Und der Natsch davon?
Von Natsch mittlerweile, also wenn es jetzt um die Fläche geht, liegen wir unter 10%, glaube ich, aktuell um die 8% rum. Also hat sich gewaltig reduziert. Zugunsten anderer Rotweinrebs, insgesamt muss ich sagen, zugunsten Weißwein. Aber innerhalb der Rotweingruppe auch zugunsten der zweiten einheimischen Rebsorte, zugunsten des Lagenwein, der allerdings bestimmte Lagen braucht auch, um entsprechende Qualitäten zu bieten. Es ist eine Rebsorte, die sehr viel Wärme braucht. Beim Fornage ist es von der Seite her schon etwas komplizierter. Fornage braucht zwar Wärme, aber ähnlich wie Gewürztraminer braucht er auch eine bestimmte Abkühlung, weil er sonst tendiert einfach etwas zu breit, zu verkocht zu werden. Deshalb muss man dort ein bisschen, also die Lagen kennen auch und die Besonnung, Abkühlung doch mit ins Kalkül ziehen.
Aber stark. Wirklich, also wie gesagt, das ist ein Rotwein, der kein Rotwein ist. Das ist irgendwie
also sehr geringer Trinkwiderstand, ne? Auf jeden Fall.
Ne? Ja. Aber dann kann man sich aber auch fragen, warum findet man das gut?
Nein, das ist ja eine Frage des Geschmacks, aber ich finde einfach so, und es passt in die Situation jetzt, wenn jetzt hier Dezember wäre, weiß ich nicht, würde mir wahrscheinlich auch schmecken, aber die Vorstellung jetzt bei diesem wunderbaren Wetter da draußen, sowas zu trinken, was da auch nur 12,5 Alkohol hat. Also ich finde es...
Also hat ja weniger Alkohol als die beiden Weißen,
so, muss
man einfach sagen. Ne?
Ja.
Das ist also verhältnismäßig dann schon...
Und dann für 11 Euro?
Ja, also auf jeden Fall eine Entdeckung, weil es total besonders
das
ist.
Das dachte ich. Ja. Mega. Aber Hexenbichler, ist das auch ein Hof?
In dem Fall ist es eine Lage, obwohl es nicht als Lage deklariert wird, aber es ist ein Teil innerhalb der Reblandschaft in Tramin. Es gibt dort den Hexenbichel und der Name rührt von diesem Umstand her. Also das ist ein Hügel, wo dann auch unten, also auf der unteren Seite Weinbau existiert und der obere Teil geht dann langsam in den Wald über. Wir haben ja dann eine besondere Situation in Tramin, dass oberhalb dieser höchsten Weinberge, die dann auf 57, knapp 800 raufgehen, der Berg dann direkt ansteigt auf über 2000 Meter Höhe. Also eine direkte Verbindung zu den höheren Gipfeln hat. Und das löst uns auch diesen vorhin angesprochenen Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht aus. zumindest gibt es eine Verstärkung dorthin, mhm, weil einfach die kühle Bergluft dann ab, mhm, über die Hänge runter.
Mhm. Ja. Großartig.
Geht, kann man, okay, sagen. Ja.
Großartig, oder?
Und ja, und dann steht, ja, noch Vernaccia Schiava, das ist das italienische Wort für.
Ja, Vernaccia.
Okay. Mhm.
Vernaccia ist auch irgendwie ein toller Name, finde ich. Also Vernaccia, im Gegensatz zu Trollinger, mhm, sag ich, hol mal einen Vernaccia. Schenk mal nochmal den Vernaccia nach.
Man kann auch sagen Trollinger.
Machen das einige? Hast du einen Vernatsch bei dir auf der Karte?
Nein, auch keinen Trolliger. Aber das,
aber den musst du auf die Karte nehmen, oder?
Ich finde den Wein wirklich gut.
Oder ist er dir zu günstig? Du sagst, Mist, den kann ich nur für 30 Euro verkaufen?
Nein, kann ich trotzdem mehr nehmen als 30.
Aber ist es so, würdest du eigentlich, du hast einen Wein, der 11 Euro kostet. Die Rechnung ist immer so 2,5 bis 3 Mal.
Nee, kann man so nicht.
Kann man sagen.
Das geht gar nicht mehr. Also man kann eine Deckungsbeitragsrechnung aufsetzen. Am Ende ist es eine Mischung. Aber wenn der Wein jetzt, also unter 35 gibt es ja eigentlich bei uns nichts.
Genau.
Ja,
und, aber dann lohnt sich das ja. Dann hast du bei dem Wein einen größeren Deckungsbeitrag als bei einem Wein, der vielleicht 20 kostet, den du vielleicht aber auch nur für 40 verkaufen kannst.
Ja, aber wenn ich einen Wein für 300 einkaufe und ihn für 400 verkaufe, verdiene ich 100 Euro an der Flasche.
Das stimmt.
Wenn ich einen für...
Das stimmt.
Für 11 oder ich kaufe vielleicht für 8 ein, für 35 Verkauf, brauche ich trotzdem Gläser und einen Kühler und keine Ahnung was und verdiene also nur 25 Euro oder 27 Euro. Aber was ich mag, ist, dass die Leute sowas nicht auf dem Zettel haben. Und aber es gibt die Nachfrage nach einfach einem leichten Rotwein, der unkompliziert ist und eben nicht so viel Alkohol hat und trotzdem aber noch Geschmack. Mhm. Also, ja, weil der schmeckt ja nach was.
Ja.
Du hast der Lars hat Kirsche gesagt.
Ja, ich Erdbeeren oder
sowas. Ja, so eine.
Alles dabei. Also ist schon, aber eben auch nicht kitschig dabei, sondern irgendwie. Ja. Das ist ja schon, wenn du sagst, du hast einen Rotwein für knapp 11 Euro oder 12 Euro.
Ja, und jetzt haben wir da noch, damit wir den Reigen voll machen, einen Spätburgunder. Tatsächlich schreiben uns schon auch viele Hörer, dass wir sehr wenig Spätburgunder bei uns ausschenken. Das liegt daran, dass ich finde, gute Spätburgunder leider schon immer sehr viel Geld kosten.
Das heißt, der kostet sehr viel Geld jetzt?
Nein, verhältnismäßig nicht. Deswegen habe ich mir auch den von dem Weingut ausgesucht. Aber es ist einfach so, dass du meistens in deiner Trinkerkarriere, in deiner Trinkerlaufbahn. Das
klingt. Können wir nicht sagen, in der Genießerlaufbahn?
Ja, kann man natürlich sagen.
Vielleicht schöner.
Dass du irgendwo beim Rotwein, auch beim Pinot Noir aufhörst, weil er der komplexeste, der vielschichtigste und auch der Wein ist, der dich am meisten fordert in der ganzen Organoleptik. Und deswegen ist das für viele schon etwas quasi, was sie überfordert, wenn man erst am Anfang ist, sich mit Wein zu beschäftigen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und du kannst im Burgund auch locker 100 Euro zahlen für einen Wein am Ende, der einfach gar nicht schmeckt. Und das ist dann gar nicht so witzig. Und auch da muss ich wirklich immer alles probieren. Also ich verlasse mich nie, die Jahrgänge sind so verschieden. Was mich eigentlich auch zu einer Frage führt, wie unterschiedlich sind denn bei euch, also wie wichtig ist denn jetzt die Natur der Jahrgänge? Oder sagt man, wir sind so eingekesselt, wir haben diese hohen Gipfel, also bei uns ist eigentlich ziemlich stabil, die Jahre sind gar nicht so.
Nein, es gibt schon beträchtliche Unterschiede, vor allem im Rotweinbereich, mhm, und vor allem bei den spätreifenden Rotweinsorten. Weil dort wir natürlich auch an die Grenzen stoßen, wenn es um Ausreifung geht. Wenn es beispielsweise mehr Regen gibt im Oktober, als uns lieb ist, mhm, dann kann es mit der Reife schon knapp werden, denkend an einen Cabernet Sauvignon zum Beispiel oder an Merlot etwas weniger, der reift dann trotzdem relativ gut aus. Bei den Weißweinrebsorten würde ich jetzt sagen, kennt man die Unterschiede, ob wir etwas kühleren Jahrgang haben oder wärmeren Jahrgang haben, aber trotzdem würde ich jetzt sagen, für den Konsumenten ist dieser Unterschied im Normalfall, also wenn er mal ein Glas Weißburgunder vom 22er bekommt, das ein sehr warmes Jahr war, oder vom 23er, ist der Unterschied also nicht auf Anhieb, wo man sagt, ach, schnell, das war ein warmes Jahr. Entsprechend sind die Jahrgangsunterschiede etwas etwas feiner aufgeteilt. Ähnlich sieht es beim Blauburgunder aus. Dort ist es eigentlich ähnlich wie beim Weißburgunder oder insgesamt bei den Weißweinrebsorten. Zählen wir ja fast immer eigentlich schon als Weißwein, als der Rotwein, der zu den Weißweinen gehört. Insgesamt ist es sicher so, dass wir aufgrund auch der früheren Reifezeiten, die sicher heute um 10, 14 Tage früher sind, als es noch in den 80er Jahren war, hat es in bestimmten Lagen auch Vorteile gegeben, dass die Ausreifung entsprechend auch jedes Jahr stattfinden kann. Plus haben wir einen Effekt, dass wir aufgrund der Höhenlage uns doch mit den einzelnen Rebsorten sehr gut abstimmen können. Beispielsweise Blauburgunder, noch in meiner Anfangszeit, also Anfang der 90er Jahre, hatten wir bis auf 300 oder 250 Meter Meereshöhe runter Blauburgunder im Anbau stehen. Und das haben wir dann, ohne auf den Klimawandel zu denken, sukzessive weiter nach oben geschoben. Und heute steht Blauburgunder bis auf 850 Meter Meereshöhe. Und unter, würde ich jetzt mal sagen, so schnell, unter 400 Meter gibt es keinen Blauburgunder oder Spätburgunder mehr.
Interessant ist ja jetzt bei dem im direkten Vergleich, das ist halt, du merkst halt, wie vielschichtiger und komplexer dieser Wein ist im Vergleich zu dem, das soll jetzt kein Vorwurf sein gegen die anderen, das ist ein gut zu verstehender Wein, der ist auch ein Wein für Kenner, oder?
Ja, das habe ich versucht vorher zu formulieren, wenn ich den Wein probiere, weiß ich nicht, habe ich die ganze Zeit das Gefühl, ich will das jetzt wieder probieren oder versuche, was schmecke ich jetzt? Es ist einfach mehr los. Ne? In der Nase ist mehr los, am Gaumen ist mehr los.
Beschreib doch mal, was es dann ist, weil ich finde auch, dass jetzt irgendwie man immer und immer wieder trinken müsste, um irgendwie dann auch, dass die Leute da zu Hause auch verstehen können, wonach schmeckt der.
Also erstmal finde ich, dass es ein sehr, sehr frischer Spätburgunder ist. Ich bin überrascht, wie ja gerade gesagt, dass ein sehr warmer Jahrgang war, ja auch 22, und ich finde, dass es euch super gelungen, weil der Wein nichts Scharfes, nichts Üppiges hat. Ich finde, er hat ganz im Gegenteil eher fast sowas kräutrig, sowas, so eine grüne Frische auch schon in der Nase, und am Gaumen ein ganz seidiges Tannin, nie eine Schärfe, und dann habe ich eben, ja, weiß nicht, ein bisschen Wacholder. Also für mich ist es sehr, sehr, sehr komplex und auch gar nicht so über die Frucht. Also da finde ich den Vernatsch fruchtiger, da finde ich diese Kirsche dominanter, als es jetzt beim Spätburgunder ist. Aber wieder was Kräuteriges. Ich habe aber dann irgendwie an Erbsen gedacht oder so, also was Gemüsiges sogar. Und ich weiß, wir trinken das jetzt aus diesem Multifunktionsglas, dass es aus dem Pinotglas noch mehr Feinheit bringen würde jetzt. Aber, und das muss man sagen, der Wein kostet 20,90 Euro. Also das ist immer noch für, würde ich sagen, Spätburgunder für mich schon ein Tipp. Und ich würde es als Benchmark sehen schon, wenn Leute sagen, ich stelle dir noch einen besseren Spätburgunder hin für das Geld, das gibt's jetzt nicht ständig, würde ich sagen. Ja.
Stark. Ich bin gespannt jetzt, wir machen ja immer am Ende so eine Schlussrunde. Es ist diesmal total schwierig. Welcher Wein muss sein, derjenige war, der uns heute am besten geschmeckt hat? Ihr dürft nicht sagen, Weine sind wie Kinder, wir mögen alle gern, sondern ihr müsst jetzt in diesem... Das sei ja mein Lieblingskind. Und wir können ja in diesem Moment, man muss sich, und ich finde es unglaublich schwer, es ist auf jeden Fall eine unglaublich schöne Reise gewesen. Michael, hast du einen, ich ahne, was dein Lieblingswein ist.
Ich habe jetzt auch noch, Entschuldigung, ich habe nicht gesagt, der Wein heißt Marion.
Marion.
Marion. Das ist, erzähl mir noch mal was kurz, was das ist.
Das ist auch ein, also das sind drei Anbau-Kleinzonen, die nebeneinander liegen, auf der gegenüberliegenden Seite von Tramin. Also das sind mehr oder weniger Westlagen, leicht oft nach Süden geneigt. Und ein Teil kommt aus Mazon, aus Glen und aus Pinzon, also nebeneinander liegend, und oberhalb davon haben wir einen Waldgürtel mit der Namensgebung Marion, und der beeinflusst eigentlich die darunter liegenden Weinberge entsprechend.
Okay.
Mit diesem kleinen Klima.
Okay, Lars hat mir eine Frage gestellt. Bevor ich auf diese Frage antworte, habe ich noch eine andere Frage. Ist denn Südtirol oder ist Tramin, seid ihr denn Profiteure von dem Klimawandel? Ist denn das eine Region, die es gut tut, dass es vielleicht jetzt 2 Grad wärmer ist als vor 15 Jahren?
Also
es, ja, es ist nichts Schönes, aber ja, einfach ich setze ein bisschen.
Immens viele negative Auswirkungen von diesen ganzen extremen Wetterereignissen, im konkreten Fall für den Weinbau, auch Hagel, aber Trockenperioden, dann wieder Gewitter, extreme Niederschläge. Und also das summa summarum ist negativ und müssen wir versuchen, so gut wie möglich und so schnell wie möglich einzubremsen. Wenn wir jetzt rein auf die Temperatur niederbrechen würden und könnten, was aber, wie gesagt, schon ein falscher Ansatz ist, aber grundsätzlich sind die Weine wahrscheinlich heute von dem her gelungener als vor 20 Jahren. Mhm. Wohl bemerkt, dass nicht alles am gleichen Ort steht. Ja. Also es ist schon, und Blauburgunder, als vorhin genanntes Beispiel, einmal durch die Temperatur den Anstieg in die Höhe ging, aber auch durch die Anbaumethode. Ne? Damals waren auch noch Erträge höher und in kühleren Terroirs mit hohen Erträgen ist die Reife schwierig zu erzielen. Wenn heute die Rechnung mit wenig Ertrag aufgeht, dann kann man dann auch in Terroirs gehen, die kühler sind, aber dann natürlich trotzdem reife Trauben mit sich bringen und komplexe Weine ins Glas bekommen, aber noch Frische haben durch die Höhe.
Wie viel von den 170 Familien?
Ja,
160.
Also, wie viel machen das hauptberuflich? Also wie viele leben davon?
Klassischer landwirtschaftlicher Betrieb ist zwischen Weinbau, Obstbau, üblicherweise die größere Fläche an Obstbau, weil die Talsohle eigentlich größer ist. Und meist am Hof, also am Bauernhof, sehr oft oder meist auch etwas an Zimmervermietung, also touristisch genutzt, mit Frühstück oder so Bed and Breakfast, oder aber auf dem Bauernhof. Und das hat oft auch vorkommt, dass dann zwischen zwei, drei Geschwister oder Brüder oder Verwandtschaft vielleicht eine Familie wirklich das hauptberuflich macht, so wie eben erwähnt. Und vielleicht auch, dass das Weingut vom Bruder oder Cousin mitarbeitet und der Cousin dann sehr wohl in der Handarbeit aushilft. So sind die klassischen. Aber es sind schon sehr viele, die das hauptberuflich machen. In dieser Form.
Mit den anderen Einkünften auch noch.
Ja. Michi, Lieblingswein. Mhm. Oder willst du als letzter sagen, dran kannst du noch nachdenken kannst?
Ich sage als zweiter.
Wer sagt als erster? Willi, sagst du als erster, hast du einen Lieblingswein?
Für mich schon, ja. Sag. Der Pinot Grigio unter eben noch.
Okay. Wolfgang?
Ja, muss ich mich auch anschließen oder wiederholen. Ist auch in seiner Art einzigartig und neben den Erwartungen, über den Erwartungen und von daher auch für uns toll, immer wieder am Tisch zu haben, weil man einfach was hat, was nicht so erwartet. Und wir haben ganz viele Kunden, die den auch als Lieblingswein der Kellerei nennen. Wenn sie die Kellerei besser kennen, sonst kennt man sowas ja nicht. Ne? Ja. Schätzt man es auch nicht, rein vom Namen.
Für mich ist es der Wein, den man immer trinken kann, den Südtiroler den ganzen Tag trinken können, den könnte ich auch den ganzen Tag trinken, also den ersten. Wobei ich sagen muss, die große Entdeckung ist für mich der Rotwein. Also der Rotwein, der kein Rotwein ist. Auch also Tab. Genau.
Ja, genau. Das wäre auch mein Lieblingswein jetzt tatsächlich, weil es wirklich eine Entdeckung ist. Also weil es wirklich. Also der Wein wird irgendwie hängen bleiben.
Ja. Den wird man so weiterempfehlen, hast du schon gehört, probier mal und so.
Ja, genau, weil es wirklich, wirklich was Besonderes ist. Und also allein deswegen sollten unsere Hörer dieses Paket kaufen, um das mal zu trinken. Kann man natürlich auch einzeln kaufen.
Ist das vielleicht nicht kitschig, vielleicht ist es kitschig, weil wir das dann abgedeckt haben, aber ich würde dann mit dem Pinot Noir gehen. Ich liebe es einfach. Pinot Noir ist für mich ich kann mich mit einer Flasche Pinot Noir und einem großen Burgunderglas hinsetzen für 3 Stunden und wirklich alles um mich vergessen und wirklich, ja.
Aber das ist natürlich das Größte, wenn man alles um sich herum vergessen kann.
Ja, für mich ja, weil ich auch Gefühl immer Stress habe und so weiter. Und das ist ein Wein, der mich inspiriert und das finde ich schon cool und auf großen Respekt, dass man das hinkriegt. Vor allem, wenn man sagt, in einem warmen Jahrgang so einen frischen Spätburgunder oder Blauburgunder, wie ihr es sagt, zu machen. Das Paket kostet 74,90. Und ich habe noch eine Abschlussfrage. Gibt es gibt es in Tramin noch außer euch noch irgendwen, der Wein macht? Oder ist man automatisch, wenn man in Tramin ist, ist man Teil von der Cantina Tramin? Oder gibt es auch noch Winzer? Und akquiriert ihr noch quasi? Sucht ihr noch? Oder wenn jemand sagt, willst du nicht zu uns kommen? Und wie kann man sich das vorstellen jetzt wirklich in der Praxis, so eine Winzergenossenschaft? Weil ich finde, man weiß ein Stück weit zu wenig. Und dann habe ich noch eine Anschlussfrage. Und dann höre ich auch auf. Ich weiß, der diese Top-Lage hat, quasi, kriegt der mehr auf den Hektar, weil er das einfach diese Top-Lage ist und das Beste drauf wächst, und als der unten eher Richtung Talsohle, also wie teilt man das auf?
Ja, zunächst mal zur letzten Frage, also okay. Die Unterschiede sind zum Teil auch sehr, sehr groß.
Ja.
Das war auch von Anfang an unser Ziel, dass wir gerade diesen Unterschied auch messbar machen mit Auszahlungspreisen, um auch da alles zu fördern, was gemacht werden muss, um höchste Qualität anzustreben.
Gibt es eine Transparenz da? Also wissen das die Leute, wenn du die Lage hast oder das kriege ich, kann
ja, ich von meinem Konzern das kaufen? Absolut, ja, absolut. Okay. Und das geht, also wir wählen in diesem Fall Parzellen aus, wo wir sagen, okay, hier wissen wir Lage gut, der Rebberg bringt es mit und auch der Winzer ist top. Mhm. Und dann wird ein eigener Vertrag mit diesen Rebbergen abgeschlossen. Und das ist schon wichtig und würde insgesamt sagen, also das ist die Voraussetzung oder war auch die Voraussetzung in den 90er Jahren, dass man diese Unterschiede einführt, wo man wirklich den belohnt, der gutes Traubenmaterial bringen kann.
Die Genossenschaft, darf die eigentlich Gewinne erwirtschaften oder ist das eigentlich nicht, oder?
Dürfte sie schon, ja. Aber indirekt wird eigentlich der Gewinn über den Traubenauszahlungspreis an den Winzer weitergegeben.
Ja, okay. Aber ich glaube, bei uns in Deutschland ist das Genossenschaftsmodell so, dass jedenfalls Gewinne nicht irgendwie abgeschafft werden dürfen, sondern
reinvestiert werden müssen. Das ist uns auch so. Okay. Und theoretisch, wenn morgen alle austreten würden, dürfte man, also die Genossenschaft, die Struktur hat auch keinen Wert. Dürfte man auch nicht verkaufen oder veräußern. Oder.
Ja.
Und der Gewinn, also natürlich in der Balance stehen der Einkauf der Trauben als Kostenpunkt und der wird halt so hoch wie möglich angesetzt. Also unser Ziel ist es, die Trauben so hoch wie möglich zu entgelten. Das ist eigentlich unsere Aufgabe als Betrieb.
Und akquiriert ihr quasi noch in der Umgebung und sagt, Mensch, Huberbauer, wie schaut's denn aus? Kommst nicht zu uns? Oder kommen Leute zu euch und bewerben sich und sagen, Mensch, ich würde gern auch? Und sagt ihr dann, nee, passt nicht. Oder wir müssen das schon erstmal verkaufen, 270 Hektar. Also jetzt so.
Ja, es passiert eigentlich beides.
Okay.
Dass Anfragen kommen, ob man mit diesem Weingut zum Beispiel Mitglied werden kann, wo es Fälle gibt, wo man sagt, wenn die Lage gut ist, okay, das nehmen wir in unserem Weinbau auf. Aber es gibt auch Fälle, wo wir sagen, nee, das ist uns jetzt eigentlich nicht gut genug oder ist eine Lage, die einfach nur mittelmäßig ist oder eine mittelmäßige oder schwache Qualität liefert, dann sagen wir auch nein. Also das ist schon so, jährlich machen wir einmal einen, wie heißen sie immer, die Klausurtagung, wo wir gerade diese Anfragen behandeln dann wird entschieden, von Jahr zu Jahr. Kann auch sein, dass jemand vielleicht an einem Jahr nicht aufgenommen wird, in einem anderen Jahr schon. Mhm. In der Regel ist es aber so, dass gerade diese Qualitätsdiskussion eigentlich vorherrscht und wo man dann sagt, okay, das...
Aber Tendenz eher der letzten Jahre mehr Anfragen als Aufnahmen. Also das Betriebsziel ist jetzt nicht die Mengen und die Größe als Ziel zu steigern. Mhm.
Ist das denn tatsächlich so ein Miteinander der Mitglieder oder ist da doch eine Konkurrenz, so weil es eben diese Unterschiede auch gibt in der
Qualität? Weiß ich jetzt nicht, was ich sagen soll. Also eigentlich auch beides.
Okay.
In generell würde ich sagen, ist es eine gesunde Konkurrenz. Also aufgrund dieser sehr abgestuften Auszahlungspreise versucht dann schon jeder, möglichst viel auch an Einkommen zu generieren. Hin und wieder entstehen aber auch natürlich Konflikte, wo dann einer neben dem anderen das Weingut hat und eigentlich dieselben Voraussetzungen mitbringen würde, aber in unserem Fall dann doch nur für die klassische Produktion
qualifiziert
hat. Ja, sich qualifiziert hat und wir ihn nicht aufnehmen.
Und er sieht das natürlich anders.
Das sieht man anders. Okay. So im Endeffekt ähnlich wie auch, wenn man zwei verschiedene Lagen hat oder einmal ist eine klassifizierte Lage, einmal nicht und man ist gerade der Nachbar, kann man auch diskutieren, die Straße teilt jetzt, ist doch nebenliegender Berg.
Jetzt sind wir ja gerade so intim im Gespräch, Willi. Jetzt, wenn du zum Beispiel, wie kommuniziert man denn dann mit 160? Gibt es eine WhatsApp-Gruppe, sagst du hier alle Familie Müller, Meier, Schmidt, ihr erntet morgen Vormittag? Oder, also wie kann man sich das, ich meine, wie viel Stress kann einer haben? Es
passiert tatsächlich so ähnlich. Also wir haben natürlich einen sehr wertvollen Mitarbeiter, der Daniel, der dann draußen von April bis September jeden Tag im Weinberg unterwegs ist und unsere Richtlinien auch vormacht, kontrolliert. Und bei der Lese ist es dann so, dass wir sehr viel zusammen machen. Also der Daniel ist dann nach wie vor jeden Tag draußen. Und wenn es dann Entscheidungen braucht, sollen wir es lesen oder nicht, dann gehe ich dann auch in den Weinberg raus, eigentlich mehr oder weniger jeden Tag. Und dann wird sehr kurzfristig entschieden. Und das ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Punkt auch, der unser System unterscheidet von anderen Zonen, dass wir sehr, sehr schnell entscheiden können und sehr flexibel bleiben können mit den Lesezeitpunkten, wo wir von einem Tag auf den anderen, entweder früher war es das Telefon zu Mittag, heute ist es die WhatsApp-Gruppe oder das SMS, wo wir schnell mitteilen können. Und im Endeffekt muss ich sagen, heute unsere Winzer eigentlich nur darauf warten, bis sie das Okay das bekommen, dass sie lernen dürfen.
Man kann sagen, du machst das jetzt Freitag Nachmittag und dann sagt er, du, ich bin Tischler, ich muss das und das noch fertig machen und dann kann ich das gar nicht ernten und kann es erst und bin das Wochenende nicht da oder keine Ahnung oder sind da einfach.
Ja, das passiert schon ganz selten. Also okay. man kann es
man ja weiß, das ziemlich eingrenzen.
In etwa kann man es abschätzen. Ja. Es wird die nächste Woche sein und da würde ich mal sagen, sind 90%, nach 95% der Winzer oder der Weinbauern eigentlich auf Abruf dann bereit.
Und die bringen dir die Trauben und du bist am Weingut und kontrollierst das nochmal und da wird gewogen?
Natürlich, das auch. Aber im Prinzip, wir wissen eigentlich, wenn wir morgens anfangen, ist eigentlich alles schon klar, wer heute was bringt. Okay. Man kennt sich auch, natürlich, wir leben ja in einem relativ kleinen Umfeld. Ja. Wir kennen jeden Winzer persönlich. Und ihr könnt euch ja vorstellen, also man kennt dann auch die Charaktere. Man weiß, dass man beim einen das ganze Jahr nicht hinschauen müsste. Mhm. Und er macht es besser, als wir uns das vorstellen. Und beim anderen weiß man, muss man doch fünfmal vorbeischauen, weil irgendwas wird halt ein bisschen vielleicht schlampiger.
Genau. Ja, so ist menschlich halt. Ja. Ne? Ja. Cool. Ich finde es so spannend und auch so groß eben. Und mit so viel, das ist ja, ich würde sagen, auch in meinem Beruf ist das Menschliche eigentlich das Anspruchsvollste. Ne? Und das ist ja dann so potenziert, wenn ihr mit so vielen Familien und Stolz und keine Ahnung was zu tun habt, nicht immer einfach. Deswegen überrascht mich gar nicht, dass ihr zwei sowas macht, weil man muss euch eigentlich mögen, ehrlicherweise. Und trotzdem glaube ich auch, dass ihr sehr klare Ansagen macht. Und ich glaube, beides brauchst du, diese Kombination aus Menschlichkeit und Sympathie, aber eben auch zu sagen, das ist der einzige Weg, den wir gehen, und der geht über die Qualität. Und ich meine, dass ihr dann solche Auszeichnungen, und ich habe jetzt gar nicht unter, hat ja auch Suckling-Punkte 93, dass ihr also quasi so euch etabliert habt, das ist ja vor allem dann schon der Verdienst von, sag jetzt mal, von euch. Ne? Also von Willi, der verantwortlich ist, dass der Wein gemacht wird, und von Wolfgang, der durch die ganze Weltgeschichte reist, diese Geschichte zu erzählen.
Und die Winzer.
Ja, auf jeden Fall. Perfekt. Keine weitere Frage.
Nein, das, glaube ich, war einfach unser großer Schritt, einfach in den Weinbau zu investieren. Mhm. Und das hat sich bislang bezahlt gemacht.
Und ist das, wir müssen immer zum Ende kommen, aber ist das dieser Genossenschaftsgedanke, ist das etwas, was euch wirklich auch antreibt? Also wo ihr gesagt habt, wir wollen eine Genossenschaft oder wollten immer diese Genossenschaft machen? Also weil es eben so ein Gemeinschaftsgefühl oder eine Gemeinschaftsarbeit ist mit ganz vielen, oder ist das eher so gekommen einfach?
ich würde eher sogar sagen, wenn ich jetzt 30 Jahre, 40 zurückblende, ja, würde ich sagen, hat man es eher als Hemmschuh empfunden, weil natürlich, wie bereits gesagt wurde, sind wir doch mit verschiedenen Charakteren muss man zusammenarbeiten. Die Flächen sind klein und das hat sich im Laufe der Zeit als großer Vorteil herausgestellt. Und eigentlich sind wir mit dem mitgewachsen. Wir haben gesehen, dass man in vielen einzelnen Bereichen mit diesem System einfach sehr gutes Trauben gut anbauen kann und deshalb die Basis dafür geschaffen wird. Ein bestimmtes Vertrauensverhältnis muss natürlich aufgebaut werden und das funktioniert auch aktuell sehr gut, dass man sagt, hoffentlich wissen die oder die wissen, was sie tun. Für uns hat es einfach auch sehr viel mit der Liebe zum Weinbau, zum Gebiet zu tun und versuchen das einfach auch an unsere Winzer weiterzugeben.
Mhm. Schön, ja. Cool, ich habe deine Nachbarin getroffen.
Ich habe gesehen, das wäre jetzt höher. Ja.
Herzliche Grüße.
Ja,
meine ehemalige Nachbarin.
Die Herren, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja. Große Freude.
Vielen Dank euch.
Danke.
Dankeschön.
Aufs Leben, sagen wir. Ja, perfekt.
Und zum Wohle.
Ja.